Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Ein Mann betritt mit mehreren Waffen eine Schule, er schießt um sich, verletzt mehrere Erwachsene und 5 Kinder sterben. Die Zusammenfassung dieses Attentats hört sich erst einmal so an wie eine Nachricht, die wir leider in den vergangenen Jahren schon viel zu oft gehört haben. Doch dieser Fall ereignete sich nicht gestern oder letzten Monat, sondern vor über 100 Jahren in Bremen am 20. Juni 1913. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wahre Verbrechen über Fälle, die die Region bewegten. Der heutige Fall, den wir Ihnen schildern wollen, weist erschreckende Parallelen zu aktuellen Verbrechen auf. Mein Name ist Manuela Kanis, ich bin Online-Redakteurin beim Weserkurier. Heute zu Gast ist meine Kollegin Lisa Dien, die in nicht mal 15 Minuten war alles vorbei geschildert hat, das Verbrechen, das ganz Bremen schockiert hat. Lisa wird uns heute erklären, warum die Recherche für den Fall außergewöhnlich war und warum dieses Verbrechen nicht als Amoklauf bezeichnet werden kann. Hallo Lisa, schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo Manuela, danke für die Einladung.
Lisa, lass uns doch gerne direkt am Anfang beginnen. Was ist denn genau am 20. Juni 1913 passiert?
Du hast es eingangs ja schon ein bisschen geschildert. Am 20. Juni 1913, einem Freitag, hat Hans Schmidt sich von der Oderstraße in der Neustadt aufgemacht nach Walle zur St. Marienschule und er hatte 10 Pistolen dabei und 1000 Patronen, die er dann teilweise aus Platzmangel auch in den Hut oder in seine Socken gestopft hat. Und als er dann an der Schule angekommen ist in Walle, hat er im Hochparterre die Lehrerin Marie Pohl entdeckt und hat gleich angefangen, auf sie zu schießen. Die konnte sich tatsächlich in eine Nebenklasse flüchten. Hans Schmidt hat ihr nachgesetzt und hat auch dort angefangen, auf die Kinder, auf den Lehrer zu schießen. Es brach natürlich wilde Panik aus. 2 Mädchen sind leider sofort gestorben. Die Kinder haben versucht zu fliehen. Hans Schmidt ist wohl wieder auf den Flur hinausgerannt, wo auch schon die anderen Kinder aus den Klassenräumen geströmt sind. Es muss wohl wirklich wilde Panik geherrscht haben. Und wahrscheinlich ist da wohl auch ein Mädchen die Treppe heruntergefallen und hat sich das Genick gebrochen und war wohl auch sofort tot. Der Schuldiener Butz ist aus seiner Wohnung gekommen und hat dann versucht, Hans Schmidt aufzuhalten, hat sich dabei aber auch in Lebensgefahr gebracht, denn der hat die Pistole auf ihn gerichtet, auf sein Gesicht und geschossen. Und der Schuldiener konnte dem Tod nur knapp entkommen, indem er einfach den Kopf zur Seite gedreht hat, sodass die Kugel quasi nur in die Backe ging.
Das ist ja schon eine außergewöhnliche Reaktion. Ja. In dem Moment, so muss man erstmal reagieren. Und es gab ja noch weitere außergewöhnliche Reaktionen, sogar Heldentaten an dem Tag.
Ja, genau das. Schmidt konnte sich dann nämlich befreien, ist hoch in den ersten Stock und dort traf er auf den Lehrer Hubertus Möllmann. Der hat sich ihm auch in den Weg gestellt, hat mit ihm gerungen und versucht, ihn aufzuhalten. Schmidt hat ihm dann aber in die Schulter und in den Bauch geschossen und hat dann wohl auch den Darm und wichtige Adern getroffen. Und trotz dieser schweren Verletzung hat Möllmann versucht, den Täter weiter aufzuhalten. Und das ging so lange, bis tatsächlich der Schuldiener Butz und ein weiterer Lehrer dazukamen und ihn überwältigen konnten, bis die Polizei kam.
Genau, und da waren noch andere Menschen dabei, die von außen in die Schule geströmt sind, die es mitbekommen haben und haben versucht, den Täter festzuhalten und haben auch auf ihn eingeprügelt, hattest du geschrieben.
Ja, genau das. Also viele der Kinder sind nämlich auch in ihrer Panik nach Hause gerannt. Diejenigen, die in der Nähe wohnten, haben ihre Eltern verständigt. Und das haben natürlich, diese Tat ist natürlich nicht unbemerkt geblieben. Hans Schmidt hat aus dem Fenster geschossen und es herrschte natürlich helle Aufregung. Es wurden Ärzte verständigt, die Polizei. Und viele Leute sind dann zu dieser Schule geströmt und haben dann tatsächlich, wie du es auch schon angedeutet hast, auf Hans Schmidt eingeschlagen und geprügelt wohl in ihrer Angst, in ihrer Verzweiflung.
Sodass die Polizei sie auch abhalten musste.
Genau das. Also die Polizei ist dann eingetroffen und hat sich wohl auch, Hans Schmidt sozusagen beschützt und bis er dann weggebracht wurde ins St. Jürgen Asyl, eine sogenannte, damals sagte man Irrenanstalt noch in Osterholz. Da ist er direkt hingebracht worden und es ist in seiner Patientenakte überliefert, dass er da tatsächlich mit Blut an der Nase, mit geronnenem Blut ankam und auch verletzt war sozusagen.
Genau, du hast geschrieben, dass der Hans Schmidt sich gar nicht an seine Tat erinnern konnte. Also die Frage ist ja immer, was hat ihn dazu getrieben? Hat er das alles geplant? Was ist sein Motiv? Und bei den Befragungen stellte sich raus, dass er gar nichts mehr darüber wusste.
Ja, genau das. Also als er im St. Jürgen Asyl ankam, war er wohl total verwirrt. Er konnte sich nicht mal an seinen Namen erinnern. Angaben zu seinem Familienstand oder zu seinem Alter waren gar nicht möglich. Er hat wohl später den Ärzten oder den Pflegern den Namen Jakob gesagt, der ja auch nicht stimmte. Und er konnte nicht mal so etwas Einfaches wie die Zahlen von 1 bis 14 aufzählen. Das ging nicht. Er hat Zahlen ausgelassen, er hat die Reihenfolge vertauscht. Als er gefragt wurde, welche Jahreszeit es ist, hat er statt Sommer, also es war ja im Juni, den Herbst angegeben. Also er war total verwirrt, konnte sich nicht an die Tat erinnern. Als er damit konfrontiert wurde, was er getan haben hat, sozusagen, oder in seinen Augen haben sollte, hat er nur gesagt, warum sagen Sie so etwas zu mir? Also er wusste gar nichts mehr davon und hat es sozusagen auch abgestritten.
Wie ging es dann mit ihm weiter? Das klingt ja, als wenn er ja psychisch krank gewesen ist.
Ja, das ist tatsächlich wohl auch der Fall gewesen. Ich habe mich mit einer Ärztin unterhalten, einer Fachärztin für klinische Psychologie und Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. Madeleine Sell. Die hat ihre Doktorarbeit über Amokläufe und Schoolshootings geschrieben und hat sich dafür auch mit diesem Bremer Fall befasst. Und sie hat mir erzählt, dass die Symptome von Hans Schmidt eindeutig zu einer paranoiden Schizophrenie passen, wobei man auch ganz klar sagen muss, dass so eine krasse Ausprägung sehr, sehr selten ist. Also es ist sehr selten, dass diese Krankheit mit so einer Tat einhergeht. Dazu passt aber tatsächlich, dass sich Hans Schmidt schon seit seinem Studium oder seit seinem Abitur von den Jesuiten, also verfolgt gefühlt hat, bedroht gefühlt hat und er sozusagen unter einem Verfolgungswahn litt und das zu so einem Hass auf Jesuiten geführt hat. Dazu muss man sagen, dass die Schule, an der er dieses Attentat begangen hat, eine katholische Schule war. Die St. Marienschule in Walle war katholisch und gehörte zu der Gemeinde dort. Und er hat wohl auch, so ist es zumindest auch in den Patientenakten vermerkt, Stimmen gehört und die ihn wohl verhöhnt haben, die ihm gesagt haben, du kannst nichts oder er könne doch nichts und die ihn wohl auch zum Beispiel in der Bahn oder in Restaurants einfach auch begleitet haben. Auch das passt zu einer paranoiden Schizophrenie und dazu passt auch, dass er sich tatsächlich Tage später auch noch nicht daran erinnern konnte, was er getan hat.
Wurde diese Diagnose denn damals auch schon gestellt?
So ähnlich. Also als er angekommen ist, wurde wie gesagt erstmal diese Verwirrtheit festgestellt und ein paar Tage nach der Tat hat die Staatsanwaltschaft angefragt beim St. Jürgen Asyl nach dem Zustand von Hans Schmidt und die haben geschrieben, dass es sich um eine schwere Geisteskrankheit bei Hans Schmidt handele. Das war so erstmal der Fall, ohne eine genauere Diagnose stellen zu können. Später wurde dann gesagt oder in den Akten vermerkt, es handele sich um eine Dementia praecox. Und noch später wurde gesagt, dass er hätte eine Schizophrenie mit paranoischem Einschlag. Also auch damals war schon klar, es handelt sich um Schizophrenie und Hans Schmidt ist psychisch krank gewesen. Deswegen wurde er tatsächlich aber auch nie vor Gericht gestellt, da eben so früh diese Diagnose schon war, dass er schwer geisteskrank war.
Das heißt, er ist dann in der Anstalt geblieben?
Ja. Er ist bis zum Ende seines Lebens im St. Jürgen Asyl geblieben, ist dann 1932 wohl an Tuberkulose verstorben und hat sich aber tatsächlich wohl auch bis zum Ende seines Lebens verfolgt gefühlt. Also er hat den Pflegern vorgeworfen, sie würden Gift in sein Essen mischen. Er hat sich von den anderen Bewohnern beobachtet und verfolgt gefühlt. Und es ging wohl tatsächlich auch so weit, dass er die Briefmarkensammlung, die er am Ende seines Lebens gehegt und gepflegt hat, zur Gartenarbeit mit hinausgenommen hat, weil er sonst fürchtete, sie würde ihm abhanden kommen, also geklaut werden.
Jetzt haben wir sehr viel über Hans Schmidt und seine Erkrankung gehört und wie es mit ihm weiterging. Wie ging es denn mit dem Lehrer Möllmann weiter?
Hubertus Möllmann wurde ja von zwei Kugeln getroffen. Er ist ins St. Josef-Stift in Schwachhausen gebracht worden, wurde dort sofort operiert. Und er hat tatsächlich ein paar Tage später direkt schon wegen für seinen heldenhaften Einsatz an der Schule die silberne Rettungsmedaille verliehen bekommen vom Bremer Senat. Und die ist ihm tatsächlich am Krankenbett schon überreicht worden.
Aber er war der Einzige, der eine Medaille bekommen hat. Es gab ja durchaus ein paar mehr Leute, die eingegriffen haben. Die wurden jetzt im Nachhinein aber nicht mehr geehrt.
Nein, also das ist auch nicht so ganz klar, warum dem so ist. Der Schuldiener Butz hat ja zum Beispiel auch durchaus, könnte man sagen, heldenhaft eingegriffen und sein Leben riskiert. Der ist aber nicht bedacht worden. Warum? Das konnte man nicht herausfinden im Nachhinein.
Du hattest auch geschrieben, dass die Beerdigung der Kinder, es sind ja 5 Kinder dann leider insgesamt gestorben, eins später im Krankenhaus, dass die Beerdigung in den Zeitungen angekündigt wurde, sodass auch sehr viele Bremerinnen und Bremer tatsächlich daran teilgenommen haben. War das ein richtiger Trauerzug damals durch Bremen?
Also es kamen sehr viele Menschen tatsächlich zusammen. Zum Zeitpunkt der Beisetzung waren 4 Mädchen tot. Ein weiteres Mädchen ist später oder 4 Wochen später seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen, sodass bei diesem Trauerzug sozusagen 4 Mädchen verabschiedet wurden. Und der Fall hat für sehr viel Entsetzen und Trauer in Bremen gesorgt und sehr viele Menschen sind gekommen, um diesem Trauerzug sozusagen beizuwohnen. Und der soll wohl wirklich mehrere Kilometer lang gewesen sein und ist gestartet an der St. Marienkirche und dann zum Waller Friedhof gegangen. Und tatsächlich haben auch die Lehrer und die Mitschüler der Mädchen sich so verabschiedet und sind mit dem Trauerzug mitgelaufen, hatten Blumen und Kränze dabei, die sie auf den Gräbern niederlegen wollten.
Hubertus Möllmann lag dann lange Zeit im Krankenhaus. Hat er später an der Schule nochmal unterrichtet?
Ja, genau. Er ist 1914 an die Schule zurückgekehrt und hatte dann wohl tatsächlich noch eine Kugel im Körper, die nicht entfernt werden konnte. Er war dann bis 1938 an der Schule und ist dann nach Gröpelingen gewechselt. Und seinen Lebensabend hat er dann wohl im Landkreis Osnabrück verbracht. So stand es zumindest in den Akten.
Ich hatte eingangs schon mal gesagt, dass deine Recherche ja eher ungewöhnlich war für uns Journalisten im Alltag. Normalerweise reden wir ja mit Zeugen oder eben zumindest Zeitzeugen, Menschen, die sich erinnern. Das war hier natürlich nicht möglich. Wie bist du bei der Recherche vorgegangen?
Ja, du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich konnte mich nicht mit Zeitzeugen oder ähnlichen Menschen unterhalten und da war tatsächlich das Geschichtskontor in Walle erstmal ein sehr guter Ausgangspunkt. Ich habe mich mit Angela Pieplack unterhalten, die konnte mir dann schon einiges an Einblick geben und dann bin ich tatsächlich ins Staatsarchiv in Bremen gegangen und habe mich da die Akten angeschaut. Das war ein bisschen ungewöhnlich, weil tatsächlich viele dienstliche Dokumente zwar schon per Schreibmaschine geschrieben wurden, aber natürlich nicht alles und viel auch handschriftlich. Das heißt, ich musste da die Handschriften entziffern, was für mich natürlich auch eher ungewöhnlich ist, gerade jetzt im digitalen Zeitalter. Ich habe mir dann auch die Zeitungen von damals angeschaut und recherchiert, die dann alle in Fraktur geschrieben waren. Das konnte ich dann zum Glück lesen. Und ich hatte halt auch sehr viel Glück, weil ich die Erlaubnis von der Kulturambulanz bekommen habe, an die auch das Krankenhausmuseum angeschlossen ist, in die Patientenakte von Hans Schmidt zu gucken und zu schauen zu dürfen. Und habe da natürlich auch einen tiefen Einblick in die Täterseite bekommen, in Hans Schmidts Geschichte, in seine Krankheit und Erkrankung und konnte so tatsächlich mir ein differenzierteres Bild machen von dem ganzen Fall und von der anderen Seite, die so natürlich in den Zeitungen damals oder in den Akten sonst nicht aufgetaucht ist.
Trotz deiner umfänglichen Archivrecherche hattest du auch eine Expertin, mit der du gesprochen hast. Und diese Expertin wiederum sagt, dass man diese Tat gar nicht wirklich als Amoklauf deklarieren kann. Was war da ihre Begründung?
Genau. Das war eben Dr. Madeleine Sell, die habe ich ja auch schon angesprochen. Die hat ihre Doktorarbeit über Amoklauf und Schoolshootings geschrieben und hat dazu geforscht. Und sie hat mir im Prinzip gesagt, dass es sich nicht um einen Amoklauf handelt. Dafür muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen für diese Begründung. Der Begriff Amok stammt wohl aus dem Malaiischen und heißt so viel wie blindwütig angreifen. Und es gibt 3 Kriterien, die für einen individuellen Amoklauf erfüllt sein müssen. Und das ist einmal der raptusartige Beginn. Also raptusartig bedeutet im Medizinischen wohl so viel wie eine Art plötzlich auftretender Wutanfall, so habe ich es verstanden. Und einen sehr plötzlichen Beginn, also erklärte mir Dr. Madeleine Sell. Außerdem sind wohl die Opfer zufällig gewählt und der eigene Tod wird billigend in Kauf genommen. Also diese drei Kriterien müssen im Prinzip erfüllt sein, damit es sich um einen Amoklauf handelt. Außerdem können sich wohl viele Täter später nicht mehr daran erinnern, an die Tat. Es handelt sich wohl so um so eine Art retrograde Amnesie, so wie es tatsächlich auch bei Hans Schmidt der Fall war. Auch er konnte sich ja nicht erinnern, hat die Tat abgestritten.
Genau, das wäre quasi ein Kriterium, was dafür sprechen könnte.
Genau das. Trotzdem ist es nicht ganz der Fall. Oft wird in solchen Zusammenhängen auch von School-Shootings gesprochen, wie zum Beispiel im Fall Columbine in den USA. School-Shootings werden wohl oft auch als Unterkategorie von Amokläufen bezeichnet. Madeleine Sell sieht es als sozusagen komplett anderes Phänomen oder als anderes Phänomen. Und für so ein School-Shootings gibt es auch spezielle Kriterien. Eines davon ist, dass die Täter wohl deutlich jünger sind. In Columbine waren sie zum Beispiel 17 und 18 Jahre alt. Hans Schmidt war 30, als er die Tat beging. Also es sind meistens Jugendliche und junge Erwachsene. Außerdem sind so School-Shootings tatsächlich wohl sehr intensiv und sehr genau geplant. Also das ist nichts, was plötzlich passiert, sondern denen geht eine intensive Planungsphase voraus. Das war in Columbine tatsächlich wohl auch so. Da sind hinterher E-Mails gefunden worden, Bekennervideos, Tagebücher, die auf diese Tat hindeuteten und die diese Tat quasi, wo diese Planung auch drin auftaucht. Und das ist bei Schmidt tatsächlich sehr unklar. Also es gab die Vermutung, dass er vorher diese Waffen gekauft hatte. Ein Bremer Waffenhändler hat sich an die Polizei gewandt und hat gesagt, ein Mann hat hier mehrere Waffen gekauft und war wohl auch etwas auffällig, aber das ist im Prinzip im Sande verlaufen. Also man wusste nie so genau, ob das tatsächlich Hans Schmidt gewesen ist oder irgendwer anders. Und was da tatsächlich auch ein bisschen schwierig ist, man weiß natürlich auch nicht, ob diese Waffen, darauf weist Dr. Madeleine Sell tatsächlich auch hin, ob er die nicht einfach auch zur Verteidigung seiner Familie vor den Jesuiten gekauft hat. Also es ist ein bisschen unklar, wie intensiv und genau diese Tat eigentlich geplant gewesen ist. Es ist tatsächlich auch so, ich hatte das ja auch angesprochen, dass der Vater kurz vorher gestorben ist und Hans Schmidt die Jesuiten dafür verantwortlich sah. Und dann ist es auch so, dass er einen Privatdetektiv beauftragt hat, ein paar Tage oder einen Tag vor diesem Attentat, der die genauen Umstände herausfinden sollte oder mehr dazu herausfinden sollte zum Tode seines Vaters, auch wann die Beisetzung ist. Und diese Ergebnisse wollte er an dem Freitag abholen. Und er hat sich auch für diesen Freitag ein Zugticket gekauft, an dem er dann aber ja das Attentat begangen hat. Also es ist alles etwas widersprüchlich und unklar, wie genau eigentlich das Ganze geplant war oder ob es eine sehr plötzliche Tat war, was dann ja wieder eher zum Amoklauf passen wollte. Aber das ist halt einfach sehr, sehr unklar. Außerdem ist es wohl bei School-Shootings so, dass das Vorgehen meist sehr kühl und zielgerichtet ist. Die Menschen machen das in vollem Bewusstsein. Da passt vielleicht dieser Begriff kaltblütig tatsächlich ganz gut. Und das passt bei Hans Schmidt ja nicht. Also er konnte sich hinterher gar nicht an die Tat erinnern und nicht mal an seinen eigenen Namen. Und da ist es wohl tatsächlich so, dass laut Dr. Madeleine Sell Amokläufe eher in einer Verwirrtheit und in einer Art Dämmerzustand begangen werden, wie das manchmal vielleicht bei einer akuten Belastung oder schweren depressiven Zuständen passieren kann. Diese Verwirrtheit und diesen Dämmerzustand meine ich. Und das ist ja tatsächlich etwas, was dann schon wieder eher zum Amoklauf passt bei Hans Schmidt. Um nochmal auf die School-Shootings zurückzukommen, die Motive dafür sind oft eine reale oder vielleicht auch empfundene Kränkung. Das kann beides tatsächlich sein. Daraus entsteht dann manchmal auch ein Hass oder das Motiv der Rache. Und deswegen ist es wohl tatsächlich auch oft die ehemalige Schule, die von den Tätern von School-Shootings ausgewählt wird. Also die Opfer werden bewusst ausgewählt.
Ja, und in diesem Fall war es ja so, dass Hans Schmidt ja gar nicht, er war ja nicht mal Lehrer an der Schule, er kannte da ja höchstwahrscheinlich niemanden,
ja.
Sondern hat sich ja vielleicht die Schule ausgesucht, weil es eine katholische Schule ist, oder was heißt in dem Fall vielleicht nicht ausgesucht, aber ja, vielleicht war es ein unglücklicher Zufallstreffer.
Ja, genau. Also es ist so, dass er nicht an der Schule unterrichtet hat. Er hat sich in Bremen sein Geld mit Übersetzungen verdient. Er war aber Lehrer, hat Französisch und Englisch an anderen Schulen, an anderen Orten unterrichtet. Aber er hat sich die Schule tatsächlich wohl schon relativ bewusst ausgesucht. Also diese Opfer waren nicht zufällig, sondern es war halt eine katholische Schule, wie du schon sagtest. Und Dr. Madlesel hat zum Beispiel in unserem Gespräch auch darauf hingewiesen, dass eine andere Schule in der Neustadt eher näher dran gewesen wäre. Aber das war jetzt keine spezifisch katholische Schule. Sodass man schon sagen kann, okay, die Opfer sind nicht ganz so zufällig gewählt, wie es bei einem Amoklauf sonst wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Ja, also es lässt sich gar nicht so genau zuordnen, ob es jetzt tatsächlich ein Amoklauf oder ein Schoolshooting ist. Das ändert natürlich nichts an der Tragik und Traurigkeit dieses Attentats und dieses Massenmords, der halt auch noch sehr lange im Bremer Gedächtnis nachhallte.
Ja, liebe Lisa, vielen Dank für diese sehr interessanten Einblicke in diese sehr tragische Geschichte. Und fand es sehr spannend, was du auch über die Recherche erzählt hast, weil es eben auch von meinem Alltag als Redakteurin auch so weit weg ist. Und ja, bedanke mich recht herzlich, dass du hier bei mir warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich ein bisschen erzählen durfte.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen und viele weitere spannende Fälle aus der Region können Sie in unserem True Crime Magazin Entführer, Amokläufer, Terroristen nachlesen, das im Handel und in unserem Onlineshop erhältlich ist. Den Link zum Magazin finden Sie entweder in den Shownotes oder, wenn Sie unseren Artikel zum Podcast lesen, auf unserer Homepage weser-kurier.de. Auf unserer Homepage finden Sie auch die vorherigen Podcast-Folgen, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Damit verabschiede ich mich und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weser-Kurier-Podcast.